Regel widersteht. Und dann ist das alles sehr einfach, sobald aber jetzt F nicht von Produktgestalt ist. Ja, dann macht Folgendes. Die Produktregel, Sie erinnern sich wahrscheinlich nicht mehr, wie man die bewiesen hat, ne? Also zumindest ich auch nicht, habe nachgeguckt. Man macht da so eine künstliche Ergänzung. Und diese künstliche Ergänzung vom Differenzenquotienten, diese künstliche Ergänzung vom Differenzenquotienten, die kann man jetzt genauso hier abschreiben. Also imitieren. Und genau das ist das, was ich mache. Ich betrachte also f' von x gleich Grenzwert h gegen 0. F von x plus h minus f von x geteilt durch h. Okay, das ist halt die Ableitung. Und dazu gucke ich mir erstmal diesen Quotienten, nicht den Quotienten, sondern den Nenner an. F von x plus h minus f von x. Das ist ja das gleiche wie Integral x plus h, f von x plus h, s ds minus Integral x, f von x, s ds. Und jetzt deutlich. Jetzt kommt eben der Trick, dass ich da was dazwischen füge. Das gleiche wie x plus h, f von x plus h, s, ds. Und jetzt muss man darauf achten, dass man das Richtige nimmt. Minus Integral x, f von x plus h, s, ds plus Integral x, f von x plus h, s, ds minus Integral f von x, s, ds. So. Das ist hoffentlich akzeptabel. Und damit kann ich mit Differenzenquotienten auswerten. X plus h minus f von x geteilt durch h ist denn gerade gleich? Integral, ja. Jetzt benutze ich hier, dass ich die zwei Integrale gegeneinander abziehen kann. Also von x bis x plus h integriere. Also x bis x plus h. Dann f von x plus h. S ds geteilt durch h. Plus dann der andere Term ist halt Integral bis x, f von x plus h, minus f von x, ups, halt mal s noch dazu, durch h ds und immer noch ein s. Einverstanden? Ja. So, und jetzt lasse ich H gegen 0 gehen und beobachte, dass dies hier oben, okay, das würde mit H gegen 0 natürlich gegen die Ableitung gehen von dem Integral, wenn hier das H nicht noch mitwackeln würde. Ne? Natürlich geht das aber, wenn H gegen 0 geht, gegen f von x. Sodass da das kleinere Problem ist. Und ich behaupte mal, benutze jetzt in S den Zwischenwertsatz, Mittelwertsatz, und kann das halt schreiben als f von x, das gesamte Integral. Kann ich schreiben als f von x plus h. Und jetzt hier in S, in dem Integral, den Mittelwertsatz, da steht also ein xi, welches abhängt von h, und dann mal x plus h minus x. Und dann geteilt durch h. So, jetzt habe ich das xi h ist aus dem Intervall von x bis x plus h. Ja, nach dem Mittelwertsatz. So, und jetzt lasse ich h gegen 0 gehen. Und dann kürze ich das h natürlich gerade weg. Und ich habe hier f von x plus h xi h stehen. Für h gegen 0 wegen Stetigkeit von x in beiden Variablen konvergiert das hier gegen x natürlich. Und hier muss es auch gegen x konvergieren. Sodass das hier insgesamt konvergiert für h gegen 0 gegen f von x, x. Und das hier ist sowieso, beziehungsweise ist es noch nicht, aber dieses hier konvergiert natürlich gegen d nach dx, f von x und s. Also der Integrant und damit natürlich auch das Integral. Ja, okay, jetzt sage ich natürlich auch das Integral. Jetzt muss man eigentlich noch ein bisschen Argumente reinstecken, dass tatsächlich hier Integration mit dem Grenzwert vertauschbar ist und solche Sachen. Dass Integralkonvergenzsätze in irgendeiner Form, das ist unter meinen Voraussetzungen hier nicht so dramatisch. Man kann sich jetzt aber überlegen, wie kann ich diese Voraussetzungen, die jetzt mittlerweile verschwunden sind, noch verallgemeinern. Ich brauche ja hier zum Integrieren nur Messbarkeit. Letztlich. Und dass die Ableitung der ersten Komponente existiert, ja, hier könnte ich eventuell auch noch mal so ein bisschen allgemeiner rangehen. Ich habe hier eine Folge von Funktionen, die ausgewertet werden, mit x plus h, für h gegen 0, könnte ich auch noch mal so ein bisschen tiefer legen, das Argument mit schwächeren Voraussetzungen. Im Ergebnis ist es aber so, dass man so argumentieren kann, um zum Schluss zu der Aussage zu kommen, die ich behaupte, dass also f' von x existiert und das gleiche ist für f von x, x plus Integral x d nach dx f von x s ds. So, und vielleicht ist jetzt auch so ein bisschen klarer geworden, warum ich am Dienstag, als ich dann gefragt wurde, wie man das präzise beweist, nicht sofort die Kurve gekriegt habe. Das ist aber hoffentlich jetzt soweit beantwortet. Und angewandt jetzt auf diese Funktion, die ich auch wieder weggewischt habe, ja, ich mache das ja für diese Funktion y von t minus s mal b von s. Da habe ich dann ja abgeleitet das Integral bis t. Kommt denn gerade raus, yp Punkt von t ist gleich diese Funktion ausgewertet an der Stelle s gleich t, also y von t minus t mal b von t, das ist das, was da gestanden hatte, plus Integral von 0 bis t. Und jetzt die partielle Ableitung von dieser Funktion in Richtung, also nach der ersten Variable, das ist aber, ich schreibe mal d nach dt, y von t minus s mal b von s ds. Und da überzeugt man sich schnell, dass das natürlich die Ableitung von y ist an der Stelle t minus s mal b von s. So. Das ist also das Ende des Exkurses. Und ich hoffe, dass jetzt niemand mehr zu fragen wagt. Ah ja, richtig, diese Aussage, die steht eigentlich in jedem Analysisbuch etwa auf Seite 200. In der Größenordnung. So hätte ich natürlich auch argumentieren können, aber ich habe nachgeguckt und sie nirgendwo gefunden. Also es gibt sie irgendwo, aber ich habe sie einfach nicht gefunden. So, jetzt wieder zu dem hier zurück. Also dann yp von t hatten wir gesagt, sei Integral 0 bis t, y Punkt von t minus s, b von s ds. Mit diesen gesamten Voraussetzungen ans y, die ich nicht nochmal hinschreiben sollte, also y-Lösung von homogenen Problemen mit diesen ganzen Anfangswerten. Und analog zum Satz L4 war das. Der ist jetzt formuliert für den Zeitpunkt T0 gleich 0 hier. Man kann das aber für ein beliebiges T0 auch machen. Und ich wollte das nur so weglassen, weil es nur komplizierter aussieht. Man bekommt also für allgemeines T0 ungleich 0. Ich nehme den Anfangswert an der Stelle T0 gleich 0 für alle Ableitungen bis zur n-2 und yn-1 von T0 gleich 1. Für Lösung y der homogenen Gleichung. Und dann kann ich eine partikuläre Lösung ganz genauso kriegen wie hier mit t0 gleich 0, indem ich halt von t0 bis t integriere und dann y von t minus s plus t0 b von s ds. Ich muss also sozusagen alles nur um t0 verschieben und eventuell kann das günstiger sein, dass ich dann ein anderes Zeitpunkt t0 mir aussuche, vielleicht weil ich das leichter lösen kann oder weil diese Funktion b angenehmer ist oder was. Das ist dann eine partikuläre Lösung der Inhomogenen. Und diese Funktion, die da steht, dass ich sozusagen hier integriere nach rückwärts in gewisser Weise. S plus T0. Speziell für T0 gleich 0 natürlich Y von T minus S. Die heißt auch Grundlösung. Oder Green-Funktion. Der Differentialgleichung hier. Und dann eben zum Zeitpunkt T0. Und für T0 gleich 0 ist es halt nur das da. Okay. Ein Beispiel. Wir gucken uns y2 Punkt plus 2y, was wollte ich hier nehmen? Plus y gleich e hoch minus 2t. Ja, das Programm ist jetzt also, partikuläre Lösung ausrechnen, erstmal die homogene Gleichung lösen, allgemeine Lösung der homogenen. Dafür gucken wir uns das zugehörige Polynom an, Lambda Quadrat plus 2 Lambda plus 1. Und das hat den großen Vorteil, sich relativ schnell schreiben zu lassen. Ich brauche nur noch einen Rechner dafür. Und die Nullstelle ist natürlich minus 1. Mit Vielfachheit 2. Wahrscheinlich nur doppelt. So, nun rattert also das Lösungsfindungsprogramm los. Man kann jetzt ganz schematisch rangehen. Wir wissen jetzt, wir haben eine doppelte Nullstelle und die allgemeine Lösung der homogenen Differentialgleichung. Nein, schreibt mal allgemeine homogene Lösung. Ja, das ist halt e hoch minus t. Und t mal e hoch minus t. Ups. Also die zwei Funktionen sind Lösungen und bilden ein Fundamentalsystem. So, und jetzt wollen wir den Anfangswert diesem hier zu t 0 gleich 0 bestimmen. Also y von 0 gleich 0 und gibt gerade t gleich 0. Bedeutet, das fällt weg. Es gibt also C1 gleich 1. Ne, C1 gleich 0 natürlich. Und Y Punkt von 0 gleich 0 gibt, ja, wenn ich hier die Ableitung nehme, kriege ich gerade Sekunde, minus C1. Hier steht minus C1 plus irgendwas. Aber da steht ein T dabei, sodass T mal irgendwas 0 ist, sodass ich dann nur noch das hier haben muss, also C2 mal E hoch minus T gibt also C1 plus C2 gleich 0. Vielleicht gibt es noch Punkt von 0. Und das ist 1 und daraus folgt C2 gleich 1. Also ist die Primfunktion von Ts gleich C2 gleich 1, C1 gleich 0. Nur das hier ist also T minus S mal E hoch T minus S. Y Punkt von 0 ist gleich 1, ja? Mhm. Steht das jetzt? Ah, okay, pardon. Pardon, ja, natürlich. Mhm. Wäre beides 0, hätte ich sowieso die 0. Gut, jetzt habe ich meine spezielle Lösung, die schreibe ich so hin, eine partikuläre Lösung. dieser Differentialgleichung. Also auf den Stern. Ich muss es nur hinschreiben. Yp von t ist gleich Integral von 0 bis t. T minus s, e hoch t minus s mal. Und jetzt muss ich die sp von s hinschreiben, mal e hoch minus 2s ds. Und das gehört. Ich kann hier ein e hoch minus t rausziehen, weil es sowieso nicht davon abhängt. 0 bis t, t minus s. Das bleibt stehen. Mal e hoch minus s. Okay, hebt sich gerade weg, ja. Ja, hier steht übrigens s minus t. Ja. Ja, war ja plus 1. Und dann steht da ds noch. Und ich behaupte, wenn man jetzt ein bisschen rumrechnet, kommt gerade raus e hoch minus 2t plus t minus 1 mal e hoch minus t. Ja, das rechnen wohl lasse ich Ihnen da. Aber jedenfalls kann man auf diesem Weg konkret, ja, jetzt verifiziert man das vielleicht nochmal, wenn man Lust hat und Zeit, das zwiebelt also so durch. Nicht? Und jetzt kriegen wir die allgemeine Lösung der inhomogenen Differentialgleichung, indem wir zum Beispiel diese Partikuläre nehmen und dann diese hier alle. Das sind dann alle Lösungen. So. Jetzt kann man tatsächlich dieses Programm hier, was hier steht, noch ein bisschen vereinfachen in bestimmten Fällen, also für bestimmte Typen von rechten Seiten. Im Wesentlichen dann, wenn die rechte Seite ihrerseits eine Lösung sein könnte. Also von der Gestalt e hoch t oder Polynom mal e hoch t oder Cosinus Sinus. Also noch schematischer rangehen. Und das formuliere ich als Satz. Gesagt. Erste Aussage. Die einfache Version ist für die Differentialgleichung ja das, was links schon steht. Das ist eine typische Lösung von solchen Differentialgleichungen. Und in dem Moment, in dem μ keine Nullstelle von p ist, also in dem Moment, in dem p von μ ungleich 0 ist, dann ist yp von t gleich e hoch μ t geteilt durch P von μ. Eine partikuläre Lösung. So, und im allgemeineren Fall 2i. Die gleiche Differentialgleichung. Ups, dann yn plus a1y Punkt plus a0y gleich. So, indem ich eine kompliziertere Funktion da stehen habe, nämlich nicht e hoch μ mal t, sondern Polynom q von t mal e hoch μ t. Wobei erstens q ein Polynom möglicherweise mit komplexen Koeffizienten. A's können auch komplex sein. Vom Grad m. Und zweitens μ eine Nullstelle Kater-Ordnung. Von p ist. Ja, dann kann ich es nicht genau sagen, oder möchte es auch gar nicht genau sagen. Und dann gibt es aber jedenfalls eine partikuläre Lösung. Yp von t der Gestalt h von t mal e hoch μ t, wobei jetzt h ein Polynom ist in t. Grad m plus k ist. Okay, also ich kriege von der rechten Seite hier gerade, wenn rechts irgendwas steht, und wenn das μ eine Nullstelle von p ist, kriege ich auch zusätzlich gerade rein. Und insbesondere der Fall q von t gleich konstant ist von der Form Polynom vom Grad 0, μ Nullstelle vom Grad 0, also p von μ ungleich 0, gibt gerade das hier. Das ist ein Polynom, also 1 durch p von μ ist Polynom vom Grad 0. Und in dem Moment, in dem ich μ eine höhere Nullstelle hätte, müsste ich hier ebenfalls nicht Konstante mal e hoch μ t, sondern Polynom mal e hoch μ t, Polynom dann vom Grad k ansetzen. Das umfasst also die beiden Fälle, wo entweder aufgrund der Vielfachheit der Nullstelle von p oder vom Polynom vor der rechten Seite halt gerade rankommt. Was wie wo? Achso, das ist eine Konstante. Grad 0. Und das ist glücklicherweise eine Konstante ungleich 0, sonst könnte man das natürlich nicht hinschreiben. So, jetzt gebe ich mir den Anschein von Demokratie und frage, ob ich Teil 1 oder Teil 2 beweisen soll. Ich wusste, dass ich das damit provozieren würde. Also natürlich werde ich den Teil 1 beweisen. Was denn da? Teil 2 geht ganz analog. Ja, Teil 1 ist nämlich wirklich einfach. Ich wende einfach diesen Differentialoperator, das L, eben gerade. Ich nehme die Funktion, bilde die Endeableitung und so weiter, also das, was hier auf der linken Seite steht, von L auf yp. Also das so definierte yp gibt gerade, ja, yp von t ist gleich L e hoch μ von t geteilt durch p von μ. So, und L angewandt auf e hoch μ t ist gerade p von μ mal e hoch μ t. Ja. Einverstanden? Nein. Also ich differenziere hier n mal das e hoch μ t, also kriege ich μ hoch n. Der nächste Term ist n minus 1. Ich differenziere n minus 1 mal, kriege gerade μ hoch n minus 1 mal a n minus 1. Also ich kriege insgesamt gerade p von μ und das e hoch μ t zieht sich raus, geteilt durch p von μ. Ja, und das ist e hoch μ t. Und das ist die Behauptung, das ist die rechte Seite. So, und 2 geht ähnlich. Also 2 ist ein ganzes Stückchen aufwendig, um deutlich mehr zu rechnen mit Polynomen und sowas. Aber die Idee ist schon dieses, dass ich immer Anwendung von L gibt mir gerade Polynomen. Und jetzt kriege ich aber in dem Moment, in dem ich eine Nullstelle habe, hier 0 und muss ein bisschen argumentieren. Ich schreibe also einfach nur gleiche Idee, aber aufwendiger. So, Beispiel y-Punkt plus 2y, y-2-Punkt plus 2y-Punkt plus y ist gleich e hoch minus 2t. Das ist jetzt, sieht so aus wie eins, was wir schon hatten, was daran liegt, dass es eins ist, was wir schon hatten. Das ist also noch einmal. Und das hatten wir schon mit Satz 11.4 behandelt. Und da die partikuläre Lösung rausgekriegt, die vorher hier so bis dahin gestanden hatte. Das war yp von t ist gleich e hoch minus 2t plus t minus 1 e hoch minus t. Das war mit etwas Rechnerei. Also man musste Integrale berechnen und sowas. Okay, und p von Lambda ist ja gerade Lambda Quadrat plus 2 Lambda plus 1. Das ist gleich Lambda plus 1 Quadrat, hatten wir auch schon. Mit Nullstelle. Minus 1 doppelt und allgemeine homogene Lösung. Wir haben gerade C1 mal E hoch minus T plus C2 mal T mal E hoch minus T. So, jetzt Satz L5. P von minus 2, also zunächst mal ist minus 2, dieses μ hier, keine Nullstelle. Und offensichtlich hat P ja 0 Nullstelle minus 1. Und P von minus 2 ist gerade gleich minus 2. P von minus 2 ist gerade minus 2 plus 1 zum Quadrat. Deswegen habe ich es hier mal hingeschrieben, ist gleich 1. Glücklicherweise. Und das ist nun gleich 0. Sache und jetzt sagt der Satz hier, dass das hier eine partikuläre Lösung ist. Das ist also YP. Ich mache meine Schlange dahin, denn im Moment kommt was anderes raus. Ist gerade rechte Seite E hoch minus 2t geteilt durch P von μ, das ist gleich 1, das heißt E hoch minus 2t, eine partikuläre Lösung. Und offensichtlich ist Y Schlange und Y nicht das gleiche. Wie kommt das? Naja, das ist gar nicht so schlimm. Denn diese zwei partikulären Lösungen unterscheiden sich um, ja, ich nehme einfach mal die Differenz yp von t minus yp Schlange von t. Das ist gleich, Moment, jetzt muss ich gucken, ja. Hier habe ich e hoch minus 2t plus irgendwas, hier habe ich e hoch minus 2t. Und der Unterschied ist gerade t minus 1. Mal e hoch minus t. Das kann ich auch schreiben als e hoch minus t.
Nee, minus
e hoch minus t plus t mal e hoch minus t. Ja, und das ist exakt eine homogene Lösung, die da steht. Nicht? Denn das war ja auch die Theorie. Zwei partikuläre Lösungen unterscheiden sich immer nur um homogene Lösungen. Nur hier wird es gewisserweise ein bisschen überraschender, weil, ja, das sieht man nicht so schnell. Also es ist verblüfft zunächst mal, dass unterschiedliche Verfahren deutlich andere Funktionen nehmen. Und anders als bei Stammfunktionen, die sich ja immer nur um eine Konstante unterscheiden, wo man das, das ist ja nicht so schlimm, wenn man da irgendwie eine andere Stammfunktion berechnet, ist das hier so, dass sie sich richtig um wesentliche Funktionen unterscheiden. Das ändert aber nichts am Ergebnis. Jede Lösung lässt sich darstellen als eine partikuläre Lösung plus irgendeine allgemeine homogene Lösung. Eine andere partikuläre Lösung plus dann natürlich eine andere allgemeine Lösung. Da muss man so ein bisschen aufpassen und darf sich nicht überraschen lassen. Hier in diesem Fall ist natürlich Satz L5 das bessere Verfahren. Nicht? Es ist viel klarer, viel schneller und schöner. Dieses Verfahren, was hier steht, mit der Green-Funktion, gibt das auch, klar. Das funktioniert aber für beliebiges B. Das Verfahren von Satz L5, was mittlerweile weg ist, funktioniert nur, wenn meine rechte Seite so spezielle Struktur hat. Okay. Schauen wir mal hin. Das ist also eine Lösung der homogenen Gleichung. Jetzt der kompliziertere Fall von Beispiel von Satz. L52. Da hat man nämlich ein ähnliches Phänomen. Interableitung. U von T mal E hoch mit T. Mit Q Polynomial. Stelle von P. P mit Vielfach. Gut, die Aussage war gerade, dann gibt es eine partikuläre Lösung. Y P von T. Gleich H von T mal E hoch mit T. Also gleiche Struktur der Funktion. Und H ist ein Polynom. Von Grad N plus K. Das ist natürlich relativ hässlich. Jetzt muss man, wenn man eine partikuläre Lösung berechnen will, M plus K Koeffizienten bestimmen. Und die bestimmen ja ein Polynom. Also, ab ganz so schlimm ist es aber nicht. Y2 Punkt minus 2y Punkt plus y, das sieht so ähnlich aus wie das, was wir gerade hatten. Achso, Entschuldigung, achso, minus habe ich ja. Deswegen ist es nicht genau das gleiche. Hat. Charakteristisches Polynom oder Polynom ist gerade Lambda Quadrat minus 2 plus 1. Minus 2 Lambda plus 1 und das ist gerade Lambda minus 1 zum Quadrat. Hat also Nullstelle 1 mit Vielfachheit 2. Und die allgemeine Lösung des homogenen Problems ist gerade C1 e hoch Lambda e hoch t plus C2t mal e hoch t. Ich kann es auch mal schreiben als C1 plus C2 mal t mal e hoch Lambda t. So, und jetzt suche ich eine partikuläre Lösung. Gut, was wir haben, ist Polynom vom Grad 1 hier auf der rechten Seite, Vielfachheit 2, also müssen wir eigentlich ansetzen, Polynom vom Grad 3. Grad 1 μ hat Vielfachheit 2, also yp von t gleich h von t mal e hoch mu t. Im Moment, mu war ja gerade 1. H-Polynom von Grad 3. Also drei Konstanten bestimmen, Entschuldigung, vier Konstanten bestimmen, bei Grad 3 natürlich. Also h von t gleich Beta 3 t hoch 3 plus Beta Quadrat t Quadrat plus Beta 2 t Quadrat plus Beta 1 t plus Beta 0. Das ist ein Polynom von Grad 3, nicht? Wir müssen die vier Konstanten Beta 0 bis Beta 3 bestimmen. Müssen wir das? Nee, natürlich nicht. Warum nicht? Was? Doch, wir. Also, ich meine, wir müssen schon ein bisschen was bestimmen. So ist das nicht. Natürlich rechnen Ingenieure so. Sind ja auch damit auch erfolgreich. Aber sie müssen nicht vier Betas bestimmen. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil das homogene Problem hat ja diese allgemeine Lösung hier. Das heißt, die Koeffizienten nullter Ordnung, das C1, und erster Ordnung, das C2, die kann ich mir sowieso aussuchen. Das heißt, ich muss hier diesen Teil gar nicht beachten. Den kann ich sowieso einfach durch Variation der allgemeinen Lösung, des homogenen Problems, beliebig einstellen. Das heißt, die können auch gar nicht bestimmt sein, Beta 1 und Beta 0. Ich kann eigentlich nur, oder nicht nur eigentlich, ich kann nur über Beta 2, Beta 3 wirklich was rauskriegen. Die sind beliebig. Schreibe nochmal hin. Nun sind Beta 0 e hoch t und Beta 1 mal t e hoch t Lösungen. Also allgemeine homogene Lösungen. Das heißt, es genügt der Ansatz h von t gleich Beta 3 t hoch 3 plus Beta 2 t Quadrat. Und alles andere fange ich dann über die allgemeine, über die homogene Lösung aus. Auf. Okay, dann. Jetzt rechnen, und das ist was wir tatsächlich nicht machen. Und ich schreibe nur hin, was rauskommt. Ich muss halt diesen Ansatz nehmen, den mittlerweile schon ein bisschen argumentativ reduzierten Ansatz, ein paar Mal ableiten, zweimal insgesamt, dann die in die Gleichung einsetzen, hier, und dann Koeffizientenvergleich machen. Und also rechnen. Zweimal ableiten. Differentialgleichung einsetzen, Koeffizienten vergleichen, und zum Schluss kommt man raus, darauf raus, Beta 3 gleich 1 Sechstel. 2 gleich 0. Also das ist tatsächlich 1 Sechstel t hoch 3 mal e hoch 1. So, dass dieser Satz 11.5.2, der ist anders als 1, wo man einfach nur einsetzen muss und eine partikuläre Lösung dastehen hat. Bei Nummer 2 muss ich einen Ansatz machen, das Polynom ansetzen und dann rechnen und zum Schluss sagt der Satz, dass ich was rauskriegen muss. Bemerkenswerterweise hat keine partikuläre Lösung in quadratischen Termen. Denn die allgemeine homogene Lösung hat Terme nullter und erster Ordnung, konstant und t, kein Term zweiter Ordnung, diese partikuläre Lösung hat nur einen Term dritter Ordnung. Ja, zweite Ordnung taucht nicht auf. So, jetzt damit ist vielleicht die Frage, warum man in typischen Büchern mit Übungsaufgaben über lineare Differentialgleichungen in der Ordnung immer so rechte Seiten Polynom mal E auch irgendwas findet, beantwortet, weil da funktioniert dieses Verfahren sehr schematisch und mechanisch sehr gut. Und ja, für allgemeinere man das hier, aber halt. Es gibt häufiger auch nochmal Übungsaufgaben, wo Cosinus oder Sinus da steht. Die gucken wir nochmal an. Ich schreibe es jetzt zunehmend kürzer, die Differentialgleichung. Das steht Q von t, Polynom, e hoch μ t, mal Cosinus Omega t. Die tauchen auch noch auf, beziehungsweise Q von t mal e hoch mu t mal Sinus Omega t. Kriegt man einen Stern mit Q Polynom. In t vom Grad m. Ja, die lassen sich dann wieder wegen hier steht ja letztlich Realteil von e hoch Lambda t, wobei Lambda gleich μ plus I mal Omega ist. Und entsprechend hier steht der Imaginärteil. Übrigens soll hier noch ein t stehen. Also e hoch μ t mal Cosinus Omega t. Das Realteil von e hoch μ plus I mal Omega t und e hoch μ t Sinus Omega t, das Imaginärteil von e hoch μ plus I mal Omega t. Die lassen sich dann ebenfalls auf Satz 5. Satz 11, 5 zurückführen. Tatsächlich sogar. Denn da war ja gar nicht die Rede davon, ob irgendwas Komplexes oder nicht Komplexes haben. Das geht für beliebige Eigenwerte, also beliebige Nullstellen von Polynomen durch, auch für Komplexe. Und ist also Lambda gleich mu plus n mal Omega. Keine Nullstelle von t. Ja, dann bekommt man mit dem Ansatz yp von t gleich. Genauso wie vorher e hoch mu t mal Polynom, aber jetzt ein Polynom mit Koeffizienten i Omega. Also mit Cosinus und Sinus Koeffizienten mal Summe, das wird ein länglicher Ausdruck, j gleich 0 bis n Alpha j e hoch t hoch j mal Cosinus Omega t plus Summe j gleich 0 bis m Beta j t hoch j mal Sinus Omega t. Kann man zwar nicht lesen, aber ahnen. Damit bekommt man eine partikuläre Lösung. Von Stern. So, und jetzt muss man mal aufpassen. Angenommen, mein Stern hat nur Cosinus, dann muss ich hier trotzdem Sinusse zulassen und umgekehrt. Also, es genügt nicht, wenn ich hier nur eine Sorte habe, hier auch nur eine Sorte anzusetzen. Aus dem einfachen Grund, weil jede Ableitung von Cosinus und Sinus, beziehungsweise jede Ableitung von Sinus und Cosinus ist. Das heißt, die Ableitungen flippen sozusagen Cosinus und Sinus. Also man muss dabei stets sowohl als auch stets sowohl als auch Sinustherme ansetzen. Auch ein Stern. Nur Cosinus bzw. nur Sinus auftaucht. Die gute Nachricht ist allerdings, in dem Moment, in dem ein Stern beides auftaucht, muss man nicht mehr machen. Machen wir gleich noch mal eine Bemerkung dazu, aber jetzt zeige ich erstmal ein Beispiel. Y2 Punkt plus 2y Punkt plus 2y gleich Sinus t. Ja, Sinus t ist natürlich. Diese Farbe ist dann I hoch 0 mal t mal Sinus 1 mal t. Sodass ich hier 0 plus I mal 1, also I, habe. Und I ist keine Nullstelle. Von I von Lambda gleich Lambda Quadrat plus 2 Lambda plus 2. Ja, wenn man es einsetzt, steht hier minus 2i und hier stehen dann zwei reelle Zahlen, das heißt, das haut sich weg. Bemerkung am Rande: Um festzustellen, dass irgendetwas keine Nullstelle eines Polynoms ist, muss man die Nullstelle des Polynoms natürlich nicht ausrechnen, sondern muss einfach nur einsetzen. Blöd ist natürlich, wenn man eine Nullstelle findet auf dem Weg. Andererseits hat man eine Nullstelle gefunden. Also setze an. So was hier, yp von t. Gleich e hoch 0 mal t, okay, das ist konstant. Und jetzt nur noch Sinus- und Cosinus-Terme. M war der Grad vom Polynom, der hier steht, der ist 0. Und was haben wir noch? Nullstelle ist es nicht. Okay. Alpha Cosinus Omega t plus Beta Sinus Omega t. Oh, Moment, Entschuldigung, Omega ist natürlich 1. Plus Beta Sinus t an. Ja, jetzt gibt es wieder Rechnen, Ableiten und Einsetzen. Und kriegt gerade raus, dass yp von t gleich 1 Fünftel mal Sinus t minus 2 Cosinus t ist. Als eine partikuläre Lösung und dann natürlich ist eindeutig homogene Lösung kann ich dazu addieren. Gut. So, was passiert, wenn ich gleiche homogene Lösung nehme, Quatsch, gleiche homogene Gleichung mit y2-Punkt plus 2y-Punkt plus 2y ist gleich e hoch minus t mal Sinus t. Okay, dann ist Lambda gleich minus 1 plus i. Kann man sich ausrechnen, dass das tatsächlich eine Nullstelle von p ist? Ja. Ist sie einfach oder zweifach? Warum? Schlecht geraten. Nein, das ist ein reelles Polynom. Ich habe eine komplexe Nullstelle. Natürlich ist das komplex Konjugierte auch Nullstelle. Das heißt, es muss einfach sein. Einfache Nullstelle. Das muss Lambda quer ebenfalls Nullstelle ist. P, das ist Platz wieder knapp. Also setze ich jetzt das, was hier gerade weggewischt wird, so eine Cosinus-Alpha-Lösung, Cosinus-Beta, Cosinus-Sinus-Lösung an. Yp von t gleich Alpha t mal e minus t Cosinus t plus Beta t mal e minus t Sinus t an. Die niedrigeren Terme, wo das T hoch 0 sozusagen steht, die sind wieder aufgefangen in der allgemeinen Lösung der homogenen. Die kann ich wieder gleich weglassen. T-Terme. Cosinus T und E minus T Sinus T-Terme. Ja, sind natürlich Lösungen. Minus 1 plus I ist Lösung, also ist E hoch minus T mal Cosinus bzw. mal Sinus Lösung der homogenen. Ja, dann fängt wieder das Rechnen an. Kriegt dann wieder raus, jetzt muss ich gucken, yp von t gleich minus 1/2 t e hoch minus t mal Cosinus t. Das heißt, Sinusterm gibt es gar nicht, taucht gar nicht auf. Was interessant ist, weil die rechte Seite hier natürlich Sinus ist. Nicht? Also hier unten von der Differentialgleichung, mein b von t ist etwas mit Sinus drin. Und die partikuläre Lösung, die ich mit diesem Ansatz rausprügele, ist ein Cosinus. Gut. So, jetzt, das sind natürlich Methoden, wo man viel rechnen kann. Nicht? Also man setzt an und rechnet dann und kriegt dann irgendwas raus. Und Ingenieure können das wirklich besser. Also als Mathematiker weiß man natürlich, warum es funktioniert. Während als Ingenieur weiß man, wie es funktioniert. Und die rechnen Sie an die Wand. Aber nichtsdestoweniger können Sie Ihnen erklären, was los ist. Gut, jetzt Bemerkung. Wir haben jetzt hier irgendwie bestimmte rechte Seiten diskutiert. Sowas hier und dergleichen. Tatsächlich ist es so, dass wenn ich eine Differentialgleichung n plus a1y Punkt plus a0y gleich rechte Seite b1 von t plus b2 von t habe, ja, dann sieht es alles wieder ganz anders aus. Ne? Dann steht hier zum Beispiel e hoch μ 1t und e hoch μ 2t und ja, alles bricht zusammen. Aber es ist nicht ganz so schlimm. Angenommen yp1 und yp2 sind partikuläre Lösungen. Also für die rechten Seiten. B1 bzw. B2. Dann ist natürlich, noch nicht so natürlich, ich addiere die beiden einfach. Yp1 plus yp2 von t. Ja, wenn ich auf y jetzt L anwende, diesen Differentialoperator, der von der Differentialgleichung kommt, dann kommt hier gerade bei y1 von p gleich b1 bei y2 von p gleich b2 raus. Das heißt, diese Summe hier ist eine partikuläre Lösung von dieser Differentialgleichung. Ja, so dass man diese Lösungen dann einfach zusammenstückeln kann. B1 plus B2. Und selbst wenn man dann kompliziertere Ausdrücke auf der rechten Seite hat, löst man die halt einzeln und setzt sie zum Schluss zusammen. Wenn man dann genug Zeit hat. zusammenstücke. Und dass man darin vielleicht im Einzelfall auch noch erhebliches Geschick entwickeln kann, ja, lasse ich mal hingestellt. Gut. Soweit ist das im Wesentlichen der allgemeine Fall von Differentialgleichung n-ter Ordnung mit speziellen rechten Seiten, mit nicht ganz so speziellen rechten Seiten. Und ja, eigentlich ist das alles, was man dazu sagen kann. Jetzt kommt aber noch die Schwingungsgleichung. Die will ich noch mal ein bisschen genauer diskutieren. Das ist Beispiel halt die Schwingungsgleichung mit äußerer Kraft. Läuft auch unter dem Namen erzwungene Schwingung. Okay, ich gehe nochmal zurück zum Homogen. Diese physikalische Differentialgleichung my2. Plus ry. Plus ky gleich 0. K die Kraft, m die Masse, r die Federkonstante, k die Federkonstante, r die Dämpfung. Kraft war noch keine da. Die Buchstaben verschwinden ja gleich wieder, weil wir durchteilen. Aus diesem Grund müssen Sie sich die nicht merken. Federkonstante. Und nehmen jetzt an, dass wir nur eine periodische äußere Kraft haben. Also das K, was da steht, ist tatsächlich, es gibt eine rechte Seite, die später den Namen B kriegen wird, ist was Spezielles. Es ist nicht irgendwie eine allgemeine Funktion, sondern eben richtig wie was, ich habe meine Feder hier, die Masse hier, und irgendwie kreist die Sonne. Und wirkt dadurch auf die Gravitation der Masse in periodischer Weise. Hier zieht sie nach oben, da zieht sie nach unten und so weiter. Also wir nehmen my2 plus ry plus ky ist gleich k von t. So, jetzt diskutieren wir die Buchstaben gleich wieder weg und normieren alles auf Masse 1. setze ich P gleich R durch 2m. Die 2 war aus Bequemlichkeit. Omega 0 wieder Wurzel aus K durch m. Damit das immer positiv ist, das Omega Quadrat. Und B von T einfach gleich K von T durch m. Die inhomogene Gleichung. Ich schreibe hier noch hin. Plus 2PY Punkt plus Omega 0 Quadrat Y ist gleich P von T. So, und jetzt haben wir gesagt, die K, die äußere Kraft K soll periodisch sein. Wir nehmen jetzt tatsächlich noch eine weitere Vereinfachung an, nämlich dass das K bzw. das B eine reine Sinusschwingung ist. Meine Cosinus ist ziemlich egal. Wobei die Frequenz, die kann natürlich jetzt noch variabel sein, also als reine Cosinusschwingung. Vielfaches B0 mal Cosinus von Omega 1 T. Und mit der Begründung, die hier steht, wenn ich halt mehrere rechte Seiten habe, kann ich die nötigenfalls zerlegen und andere ebenfalls behandeln und dann zum Schluss addieren, sodass es tatsächlich systematisch ausreicht, sich nur auf so eine Art von Schwingung zu beschränken. Natürlich gibt es noch mehr periodische Funktionen als Cosinus und Sinus, aber so viele auch nicht. Gut. Und wir hatten schon diskutiert, verschiedene Fälle. Diese homogene Gleichung. Lambda war ja gerade, Moment, da steht es, Lambda Quadrat plus 2p Lambda plus Omega 0 Quadrat mit 0 Stellen Lambda 1, 2 gleich minus p plus minus Wurzel aus p Quadrat minus Omega 0 Quadrat. Diese verschiedenen Fälle, wo ich eine Unterdämpfung, eine Überdämpfung oder einen aperiodischen Grenzfall hatte. Eben je größer Omega 0 überdämpft, reelle Eigenwerte oder Nullstellen, P gleich Omega 0, aperiodischer Grenzfall, P kleiner Omega 0 unterdämpft. Hier glaube ich doch noch mal ein Stück Kreide. Unterschieden und bei überdämpft ging es halt exponentiell schnell gegen 0. Bei aperiodischem Grenzfall zickt es ein Momentchen raus und ging dann gegen 0 und beim unterdämpften Fall schwang es dann. Gegen 0 konnte erstmal hochgehen und ging aber dann letztlich doch gegen 0. So, und ich glaube, ich mache jetzt hier nur den Fall. Nicht überdämpft sind, wo wir also entweder im aperiodischen Grenzfall sind oder halt unterdämpft, also wo wir eine Schwingung haben. In dem Fall schwacher Dämpfung schreibe ich mal. Und zwar hauptsächlich deshalb, weil da interessante Phänomene auftauchen. Beim überdämpften Fall kriegt man unverändert auch mit rechter Seite Konvergenz gegen Stabilität sozusagen. So, und ich glaube, dass wir dann ansonsten kommenden Dienstag weitermachen. Okay, bis dahin. Schönes Wochenende.